Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch. Liebe Zita, in den letzten zwei Wochen habe ich kurze Prüfe an mich selber geschickt und was dabei rausgekommen ist, hörst du in dieser Folge. Herzlich willkommen bei «Bisschen theoretisch». Es hat sich bewährt, dass wir auch noch kurz eine Mini-Rekapitulation machen von der Theorie. Das mal von Martin Buber, eben von diesem dialogischen Prinzip. In Kurzform geht es darum, dass wir versuchen, echte Verbindungen zu unseren Mitmenschen und unserer Umwelt aufzubauen. Der Martin Buber redet von Ich-Es-Beziehungen. Die sind so hierarchisch, eher kühl, distanziert und gleichwertige Ich-Du-Beziehungen, die warm sind und tatsächlich eine Begegnung zustande kommt. So weit, so gut. Zita. Jetzt ist es ja so, dass man laut Daniela Oppliger ohne Ich-Du-Beziehung oder einmal eine echte Verbindung zu sich selber kann aufbauen oder im Idealfall pflegt, sodass man mit sich in Verbindung ist. Und darum hast du auch diese Challenge bekommen. Hast du das durchgezogen? Hast du jetzt alle zwei Tage steinhart an diesen Brief geschrieben? Und mich interessiert auch noch, hast du das auf Papier gemacht?
Ja, ich habe es auf Papier gemacht, in mein Notizbuch. Und ich habe es versucht durchzuziehen, aber es ist ein Wunderpunkt, den du ansprichst. Ich habe es nämlich tatsächlich ab und zu vergessen. Und darum mein grosser Tipp an alle, die es auch ausprobieren wollen, macht euch einen Eintrag in die Agenda. Ich habe es einfach auch so typisch gefunden, dass ich es vergessen habe, weil das sind doch genau die Sachen, die dann zu kurz kommen, wenn man es eben... Ja, wenn man sich's nicht einträgt oder sich's wirklich fest vornimmt. Drum, ich glaube, es macht absolut Sinn, es entweder zur Routine zu machen. Also, zum Beispiel immer mit dem Kaffee noch einen kurzen Brief schreiben oder eben sich wirklich Einträge machen in die Agenda. Weil sonst ist es wirklich so ein bisschen, wann kommt man auf die Idee, sich selber einen Brief zu schreiben?
Genau, wir sind natürlich jetzt auch schon mit im Thema. Also erstens mal, wenn man Verhaltensänderung macht, kann man so nicht von sich erwarten, dass man es von einem Tag auf anderen macht. Und andererseits darf man ja auch, oder wie soll ich sagen, man schreibt einen Brief, damit man lieb ist mit sich selber, aber das ist nachher nicht lieb, wenn man es nicht macht.
Es gibt gar kein Stoffe für den Brief. Man hat noch etwas zu schreiben.
Ja, genau. Das ist das Thema an sich, oder? Man kann nachher auch üben, wenn man es vergessen hat, sagen, hey, kein Problem. Du genau. Bist einerseits toll. Ist das natürlich etwas Intimes, ein Brief an sich selber. Was magst du da davon teilen?
Also spannend war, dass es hat wie gleich Moment gegeben, wo es mir in den Sinn kam, jetzt könnte ich einen Brief schreiben, jetzt wäre ein guter Moment, um einen Brief zu schreiben. Und das eine war eigentlich gerade an dem Tag, wo ich angefangen habe damit, hatte ich einen Vortrag online und habe nachher das Gefühl gehabt, der ist schlecht gelaufen. So ein bisschen im Sinne von, ich habe es verkackt, es war nicht gut gewesen und bin so in diese Gedankenspirale reingeraten. Und nachher habe ich mir wirklich so gesagt, oh, ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um den Brief zu schreiben. Und es war mega spannend gewesen, was passiert ist, weil ja, ich habe eigentlich wie so ein bisschen, einerseits können mir meine Gedanken bewusst machen damit. Ich glaube, da kennen viele dann auch, man verschreckt dann auch ein bisschen, wenn man sieht, was da, oder ich bin ein bisschen verschrocken, was für Gedanken dass ich hatte. Und das andere ist eben schon auch so ein bisschen, die können durchbrechen. Also Verständnis haben mit sich selber und eben so das, was Daniela Oppliger auch gesagt hat, wir sind alle Menschen und es läuft nicht immer alles perfekt und gleich aber auch anerkennen, also ich bin irgendwie auf eine Art, dann habe ich wie gemerkt, traurig war, dass es nicht gut gelaufen ist. Und das äußert sich ja häufig in Form von Wut, das hat sie ja auch angesprochen gehabt. Also dass man, wenn man hässig ist, dann häufig ist der erste Ausdruck, aber eigentlich liegt darunter eine Trauer um etwas.
Also bist du nach dem Vortrag an einem Boxsack?
Ich wäre gerne.
Es gibt so einen Spruch, der heisst «Action beats perfection». Ich finde, manchmal darf man sich wirklich auch sagen, blöd gesagt, ich habe es gemacht und das ist wie schon so viel, dass ich auch auf das kann stolz sein kann. Weil ich meine, wenn man alles nicht macht, weil es dann nicht perfekt rauskommt, dann kommt man einfach nie nachher.
Voll. Und das war im Fall genau dort, wo ich gelandet bin am Schluss mit dem Brief. Nämlich, so cool, hast du es ausprobiert, hast du es gemacht. Weil es war ein Online-Vortrag und noch mit 3 verschiedenen Bildschirmen teilen. Und also auch noch so technisch herausfordernd und verschiedene Mikrofone und noch mit Sound. Und ich habe nicht viel Übung in Online-Vorträgen und bin dann eben genau dort gelandet, zu sagen, hey, mega cool, habe ich es ausprobiert und habe viel gelernt dabei. Es nervt ja manchmal auch so ein bisschen, wenn das Fazit dann immer ist, ja, man hat etwas gelernt dabei, aber es stimmt halt irgendwie schon auch.
Ja, und was hat es sonst noch für Situationen gegeben? Oder wo hast du es vielleicht so ein bisschen innerlich können drehen oder dir positiv gestimmt sein?
Also vielleicht die eine Situation, wo ich fast noch mehr einen Boxsack gebraucht wo ich so richtig hässig geworden bin auf mich selber. Und zwar habe ich ein Passwort vergessen für einen Mail-Account, den ich vor kurzem gemacht habe. Und das Ding ist, wie, es gibt keine Möglichkeit zur Wiederherstellung des Passworts. Und nachher bin ich wie zuerst bin ich so hässig auf mich selber. Ich dachte, wie dumm bin ich eigentlich, zu mir das Passwort nicht merken und nicht aufschreiben und nicht, ja, wie hätte das können passieren? Und nachher bin ich mega hässig geworden auf den E-Mail-Provider, dass er nicht einfach automatisch eine Wiederherstellungsmöglichkeit irgendwie installiert. Genau. Und nachher habe ich wirklich, es hat mich recht gebraucht, dann herzuhacken und den Brief zu schreiben. Aber ich habe wie gemerkt, ich hatte so eine Ahnung gehabt, dass es könnte gut sein könnte. Weil ich bin wirklich, ich habe dann mega lange ausprobiert, bin alle Passwörter durchgegangen, die ich mir vorstellen kann. Und ich war wirklich in einem Zeug. Und habe dann den Brief geschrieben. Und ich glaube, es hat geholfen, dass ich es nicht irgendwie dann an meinem Freund auslassen habe. Oder, also da sind wir jetzt wieder eigentlich auch bei den Beziehungen, oder? Dass es, ja, dass ich einerseits, dass ich es nicht an mir selber auslassen habe, dass ich nicht mega hässig und so böse zu mir werden, aber eben auch dann zu anderen.
Also hast du erwartet, dass dort eine wichtige Nachricht kommt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so, ich wette darauf, wo ich weiss, jetzt hat vielleicht jemand geantwortet und ich weiss das Passwort nicht, dann würde ich mich, glaube ich, auch wie ab mir selber nerven.
Ja, also ich habe die E-Mail-Adresse anderen angegeben, um mir eine Nachricht drauf zu schicken. Also es ist wirklich so, Gedanken kommen gerade wieder. So, jetzt sofort. So, wie dumm ist es eigentlich, das Passwort nicht?
Es gibt immer noch keine technische Lösung dafür. Du weißt
im
nicht.
Im Moment nicht, nein. Also, falls jemand eine hat, help me. Aber es ist wie halb so tragisch, weil ich habe nicht nur die E-Mail-Adresse angegeben, sondern auch meine Handynummer. Das war ein Aufruf für Sprachnachrichten. Und ich habe das Gefühl, die würde man sowieso eher an die Handynummer schicken. Drum halb so schlimm, aber ich habe mich recht in etwas hineingesteigert und habe sehr verständnisvoll und, wie sagt man, forgiving.
Im Brief nachher können schreiben? Also du hast dir können vergeben?
Mir versucht zu vergeben, so.
Mhm.
Genau. Ja, und das sind so, glaube ich, so die zwei, ja, emotionalsten Situationen gewesen, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, jetzt ist die Zeit für den Brief. Und die andere Mal ist es mehr eben so, oh genau, da ist ja noch, mach ich mal. Oder manchmal habe ich es gemacht zum Abend, zum irgendwie den Tag Revue passieren lassen. Aber dann habe ich manchmal ehrlich gesagt im Fall auch gar nicht so gewusst, was schreiben.
Und wie hat sich das generell angefühlt, also einen Brief an sich selber zu schreiben?
So bei den konkreten Situationen hat es wirklich so das Verständnis gefördert und irgendwie am Schluss eben hatte ich schon das Gefühl gehabt, ich bin wieder mehr bei mir. Und in den anderen Situationen, die jetzt nicht so einen konkreten Auslöser hatten oder so, habe ich manchmal ehrlich gesagt wirklich nicht gewusst, wann ich schreiben soll. Und dann bin ich so ein bisschen auf mehr in Richtung Wertschätzung von dem, was war an dem Tag. Oder so Freude an Sachen. Also es ist schon wie ein bisschen eine Perspektivschärfung gewesen vom Schönen oder Positiven oder Freudvollen.
Mhm. Hast du vor, es weiterzumachen?
Also ich fände es schön, wenn es mir weiterhin in den Sinn kommt, nach so Situationen wie Vortrag verkackt oder Passwort vergessen, ich bin hässig auf mich. fände es schön, wenn wir zukünftig dann, ja, wie weiterhin wollen sie kommen, jetzt könnte ich einen Brief an mich selber schreiben. Und eben das andere, glaube ich, braucht wirklich so eine Routine oder irgendeinen Reminder. Das ist auch nicht, das Post-it irgendwo, wo man sich da erinnert, jetzt ab und zu zu machen.
Du hast vorher auch schon den Begriff gesagt, wir Menschen sind fehlbar. Also gleichzeitig hast du jetzt die Aufgabe gehabt, dir selber einen Brief zu schreiben und eben so aus der Warten von der bedingungslosen Liebe, eben so positiv und so. Und gleichzeitig hat Daniela Obligri auch gesagt, wir müssen auch gar nicht immer so toll sein. Also, dass man einerseits sich zwar wohl gesinnt ist, und andererseits aber auch denkt, ich muss gar nicht in allem irgendwie der Hirsch sein. Das ist mir auch noch so ein bisschen nachgegangen nach dieser Folge. Warum muss man denn immer toll sein?
Und meinst du jetzt in Bezug auf, wann man schreibt oder in Bezug auf, ob ich es jetzt weitermachen will oder nicht?
Ja, fast auch sogar abgelöst von den Briefen. Also so wie das Mindset, oder? Was nehme ich jetzt für ein Mindset mit? Ich muss auch gar nicht zwingend immer alles top und toll gefunden haben, was ich mache, sondern ich kann auch finden, es war nicht so toll gewesen, aber es ist nicht so schlimm. Oder irgendwie, weißt du, das sträubt mich ein bisschen davor, oder so das Hypen, sei es auf sozialen Medien oder überhaupt, alle sind irgendwie die Besten und die Tollsten. Und einem Kind auch sagen, irgendwie, du bist das einzig Beste, Liebste, Tollste, was es je hat gegeben. Und andererseits sind wir alle fehlbar und auch nicht so toll. Also so ein bisschen die Diskrepanz ist mir noch, habe ich wie noch mitgenommen aus dieser Folge.
Ja, voll, ja, da ist mir auch geblieben. Und ich habe das Gefühl, die Briefe sind eigentlich so ein bisschen eine Möglichkeit, um auch das zu kultivieren, dass man nicht so streng ist mit sich selber. Also oder mir ist es jetzt eben so gegangen, zum Beispiel mit dem Vortrag.
Ja.
Also dass ich vielleicht sonst eher so die normativen Gedanken gehabt hätte, von irgendwie, das hätte müssen perfekt sein, das hätte müssen. Und die Briefe Möglichkeit ist, um dort irgendwie ein bisschen weicher zu werden.
So das Thema von die innere Stimme, wie tönt die, oder? Also in welchem Tonfall redet man eigentlich mit sich selber? Und so die Aussage, lass mal, wie du überhaupt mit dir redest und red so mit dir, wie du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund redest, damit du so wie spürst, aha, man könnte auch viel eben grossmütiger sein und nicht immer erwarten, dass alles perfekt ist und sagen, hey, schon gut und so. Ich glaube, das kann man schon daraus herausziehen und hast du vielleicht mit diesen Briefen jetzt auch nochmal gemerkt, so wie du das erzählst.
Ja, und es ist schon auch Nähe entsteht schon auch dadurch, dass man eben sich verletzlich zeigt und auch als jemand, der Fehler macht. Und ja, und zu allem anderen ist es auch noch, finde ich, ein sehr guter Humor, über sich selber zu lachen.
Mhm. Ja, sehr. Also genau, ich habe jetzt gedacht, dass wir im ersten Teil so ein bisschen bei dieser Beziehung zu sich selber mit diesen Briefen jetzt sein. Und jetzt können wir sonst einen Schritt machen, gleich von sich zu anderen Menschen. Weil die darüber gestellte Frage war ja, wie führen wir erfüllende Beziehungen. Wenn wir vielleicht dort noch ein bisschen graben wollen, was uns diesbezüglich begegnet ist. Und du sagst jetzt eben mit Daniela Obligri auch, man kommt durch sich eben wirklich zeigen und auch durch Anführungszeichen Fehler und Verletzlichkeit in eine wirkliche Begegnung rein, oder? Wo wenn man so sagt, ja, man will vom Ich, Es, jetzt Ich, Du, wie macht man denn das? Der Buber spricht ja von Ich, Es, eben von einer Vergegnung. Das ist auch noch so gäbig, um sich zu merken. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr jemanden getroffen habt und nachher ist aber am Schluss auch so ein leeres Gefühl und man geht halt wieder heim. Auch dort. Ich finde, es ist auch nicht immer schlimm und es darf ja auch so sein, aber es gibt schon auch so ein bisschen wie einen Schmerz, wenn man so merkt, jetzt hat man gar nicht richtig können für die andere Person ein Gefühl entwickeln. Kennst du das?
Ja. Das, ja. Ja.
Stelle ich Ja-Nein-Fragen in einem Podcast? Ich habe am Anfang noch auch Daniela Obligri gefragt, oder so, wie pflegst du deine Beziehungen? Ich weiss nicht, hast du jetzt im Zuge von diesem Podcast auch noch mal ein bisschen darüber nachgedacht? Weißt du, so, wie macht man das überhaupt, dass das erfüllende Begegnungen oder Beziehungen sein?
Ja, wir sind ja im Gespräch mit Daniela Obligri auch am Schluss noch so auf das Zulassen gekommen. Und ich habe mich jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen darauf geachtet, wie hören die Menschen eigentlich zu. Weil ich glaube schon, dass das so ein bisschen ein Schlüsselelement ist. Und also eben deine Frage, wie pflegst du Beziehungen? Ich glaube, also schlussendlich glaube, landet man wieder bei einer Haltung, nämlich von offen sein, aufmerksam und auch so ein bisschen, was kann ich lernen von meinem Gegenüber oder was kann ich erfahren von meinem Gegenüber. Und dann kommt auch so ein bisschen weg, zum Beispiel von dem, ich will jetzt meine Punkte oder meine Argumente oder meine, weiß auch nicht was, platzieren, mein Wissen platzieren.
Mhm. Ja, nicht nur bestätigen von dem, was man schon hat. Ich habe gedacht, das ist noch ein bisschen kurz gekommen in der vorherigen Folge, weil Daniela Obliger hat mir dann auch noch die vier Arten des Zuhörens nach Otto Scharmer mitgegeben. Und ich kann vielleicht dir noch mal kurz auch sagen, und du kannst dann auch noch erzählen, was du beobachtet hast. Es gibt laut Otto Scharmer eben so vier verschiedene Arten vom Zuhören, die immer ein bisschen tiefer werden. Also die erste ist einfach Download, ist so Bestätigung. Ich höre das, was ich sowieso schon weiss, raus. Ich tue das rausfiltern. Und das braucht eben auch in dem Sinn weniger Aufmerksamkeit. Und das zweite ist nachher faktisches Zuhören. Also ich nehme Informationen auf, ich tue eigentlich mehr so im Denken Fakten aufnehmen, schaue, was ist erledigt, was ist noch offen. Ich bin so sehr rational, aber tue schon von außen reinnehmen. Im dritten, das heisst empathisches Zuhören. Also ich tue wirklich auf und mache auch Perspektivenwechsel, bin auf Beziehungsebene aktiviert. Eben höre auch raus, wie die Stimme, ist da Verletzlichkeit drin, bin so mit, für mich so wie mit mehr Sinnen beteiligt. Und das vierte nennt der Scharmer schöpferisches Zuhören. Man lässt gemeinsam Neues entstehen, also man tut eigentlich wirklich aus dieser Präsenz Neues schaffen und kommt im Idealfall so gemeinsam in einen Flow und eben in etwas, was vorher noch gar nicht da war. Das finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, wenn man dort herkommt, ich kenne schon so Situationen, wo es nachher so wie flutscht. Also, und er sagt auch nicht, dass man immer in dem muss sein, aber einfach, es gibt verschiedene Arten. Und ich habe mich jetzt selber noch weniger geachtet. Aber was ist dir denn begegnet in der Zwischenzeit, Punkt Zuhören?
Also jetzt zu dem letzten Punkt ist mir noch in den Sinn gekommen. Das ist ja auch die Definition eben von dem David Bohm, wo Daniela Obliger auch erwähnt hat, ein Quantenphysiker und Entwickler von der, der hat auch eben zu Dialogtheorien aufgestellt. Und für ihn ist eben, also für den Buber ist ja, sind ja eben die menschlichen Beziehungen mehr im Zentrum. Also er ist vielleicht eher so bei dem Empathischen zuhören. Und für den Bohm ist mehr eben so das Erkenntnis gewinnen oder Einsichten gewinnen gemeinsam. Also zusammen etwas in Frage stellen und eben so in den Flow-Zustand kommen von etwas entwickeln. Das ist mir jetzt gar noch in den Sinn gekommen. Und ich habe heute Morgen noch meinem Freund über das Thema heute erzählt. Und das ist auch wie so im Gespräch ist mir wie noch eine Geschichte in den Sinn gekommen, die mega gut passt, die ich später noch erzähle, die dann mehr zu Ich-Du-Beziehung mit Objekt passt. Aber einfach so da eben im Gespräch, im Dialog, dass man so in den Flow kommt, dass man irgendwie am Schluss so das Gefühl hat, jetzt verstehe ich etwas besser oder ich verstehe die Welt besser oder ich kann es irgendwie besser fassen. Das ist ein mega schönes Gefühl. Das ist mir jetzt gar noch in den Sinn gekommen zu dem letzten Punkt von, wie heisst das? Generatives Zuhören.
Ja, schöpferisches oder eben generatives Zuhören. Und jetzt, wo du das erzählst, kommt mir auch wieder etwas in Sinn. Auch aus dem Germanistikstudium. Etwas Altes, Heinrich von Kleist. Das ist mir schon letztes Mal so etwas Altes in Sinn gekommen. Das ist recht schön, dass mit diesen Theorien irgendwie auch Sachen verknüpft werden. Jetzt bei mir eben mit dem Linguistik- und Germanistikstudium, bei dir vielleicht mit dem Soziologie-Thema. Es gibt Aufsatz vom Kleist, der heisst «Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden».
So ein schöner Titel.
Ja, und der tut eigentlich auch schon sehr viel vorwegnehmen, was drin steht. Und das ist auch mit meinem damaligen WG-Mitbewohner so wie ein, wie sagt man dem, ein sprechendes Wort gewesen. Also so wie, darf ich dir mal erzählen, was ich gedacht habe, damit mir klar wird, was ich eigentlich sagen will. Und deshalb kann man so wie als Tool auch fast einsetzen. Weißt du, so hast du eine Viertelstunde von mir mal zuzulassen, ich muss mich ordnen. Und dann hilft es so fest. Also der Kleist schreibt, zwar kann man einen Sachverhalt auch sich selbst vortragen, doch ist das Gegenüber insofern wichtig, als dass es dazu zwingt, strukturiert zu sein. Also aber genau das so, denn wenn man so, es gibt so, finde ich, ein Gesicht, das einfach aussieht wie ein Fragezeichen. Wenn man das zurückbekommt, dann ist es so wie, da ist, glaube ich, noch nicht klar, was der Punkt ist. Und man muss es nochmal irgendwie klarer sagen. Also einfach, für dass man es so fest runterbricht, dass es wirklich jetzt vom Sender zur Empfängerin auch rüberkommen kann, hilft das einfach enorm. Wirklich einen anderen Mensch zu haben, der reagiert. Ich finde, das ist auch etwas, was man wirklich mitnehmen kann. Also wenn man wirklich wissen will, egal ob es ein Vortrag ist oder einfach etwas, was du jemandem sagen oder mitteilen oder schreiben, mach es mal. Und du bekommst dann sofort zu hören, wo das eben noch nicht klar ist.
Ja, voll, in das Ping-Pong reingehen oder mal, also ich glaube, es ist auch sehr individuell, aber ich funktioniere definitiv so, dass ich im Gespräch, im Ping-Pong kann Gedanken fassen oder mir selber Sachen klarer werden. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass Dialogos, also eben Dialogos heisst auch Fließen von Sinn.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, es passt auch ein bisschen zu dieser Haltung von loslassen oder eben noch in der Schwebe halten. Also, dass man gar nicht, auch nicht von sich selber erwartet, dass man alles schon weiss und nur so das Paket übergibt, sondern dass man in ein Gespräch eintritt und eben noch offen ist dafür, was passiert und das überhaupt nicht als negativ anschaut, sondern so eben loslässt und wirklich zulässt und Sachen kann aufnehmen und so. Ich glaube, das hilft auch, sagen wir zum Beispiel, in der Teamarbeit. Wenn jetzt jeder schon weiss, wie er oder sie es gerne machen möchte, dann bringt ja auch der Dialog weniger, weil dann will man einfach die anderen überzeugen und wenn sie nicht helfen, sind sie blöd. Ganz einfach. Aber wenn man denkt, ja, es könnte ja in die Richtung gehen und dann gibt man das rein und man lässt überhaupt den Raum, dass es gemeinsam noch entstehen kann oder dass die anderen vielleicht etwas gedacht haben, wo man selber überhaupt nicht auf die Idee kam und dann in einem ersten Zulass aber offen ist dafür und es nicht schon abblockt. Ich glaube, dann kann wirklich viel entstehen und wir haben ja weniger Druck, selber schon alles müssen zu wissen. Also ich glaube, das werde ich auch ein bisschen mitnehmen für mich selber.
Voll. Und ich habe dort auch eine spannende Beobachtung gemacht, weil ich habe in einem Gespräch mit Freunden habe ich mich selber beobachtet und habe so gemerkt, ich habe so einen Moment gehabt, wo ich so den Drang hatte, zum etwas erzählen, etwas sagen. Und nachher habe ich mich wirklich so hinterfragt, wieso ist mir jetzt da so wichtig, das zu platzieren? Und ich habe es dann wie noch spannend gefunden, weil ich wie so gemerkt habe, manchmal will man ja vielleicht so das Gespräch in eine gewisse Richtung lenken, wo man es selber interessant findet oder hören, was die anderen darüber denken oder wie sie darauf reagieren. Oder man hat wirklich so das Gefühl, der Punkt kann jetzt im Gespräch, kann das Gespräch weiterbringen. Aber dort habe ich wirklich auch so gemerkt, hey, vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig und habe es dann zurückgehalten. Und es ist dann in eine andere Richtung das Gespräch, aber auch mega spannend gewesen. Denn. Und ja, dort habe ich wie so den Switch gemacht von, jetzt nimmt es mir mega Wunder, in welche Richtung das Gespräch geht, wenn ich das wie nicht reinbringe.
Ja, dass es eben vielleicht für einen selber nachher fast mehr Neues ergibt. Genau, wenn man sich mal auch zurückhaltet.
Darum habe ich auch die Biografiegespräche so spannend gefunden, die Daniela Obliger erwähnt hat. Also, dass jemand einfach 45 Minuten lang aus seinem Leben erzählt und die anderen hören einfach zu. Und ich erinnere mich auch schon mal in einem Kurs, haben wir so eine Übung gemacht, wo man das zweite gemacht hat und jede Person hat je 5 Minuten erzählt. Und die andere Person hat einfach zugelassen. Und der Auftrag war wie, 50% von der Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu behalten und 50% bei sich selber. Um eben auch so merken, okay, was macht jetzt das mit mir, wenn ich das höre? Also am Anfang habe ich gefunden, 50% bei mir selber ist ja mega viel. Mit etwas Abstand habe ich das Gefühl, es macht eigentlich recht Sinn. Weil dann merkt man auch, wenn man ungeduldig wird oder wenn man eigentlich gar nicht mehr mag. Oder wenn man, und dann kann man viel besser dann auch also jetzt in dieser Übung eben, sollte man ja nichts sagen, aber sonst jetzt so in sonstigen Gesprächen kann man eher mitteilen, was gerade ist und irgendwie ja, vielleicht auch was bei einem selber auslöst, das zu hören. So, das habe ich noch wie noch eine spannende Übung gefunden. Sehr empfehlenswert, mal zum Ausprobieren. Auch gerade, wenn man zum Beispiel, was auch nicht, beide haben den Tag für sich verbracht und am Abend trifft man sich, um so wie einchecken. Dass beide einfach 5 Minuten erzählen, ist ja wirklich ein spannendes Experiment.
Mhm. Ja, einerseits das Übungssetting an sich und sonst aber auch, das haben wir, glaube ich, schon mehrmals auch gesagt, eigentlich die Meta-Ebene, oder? Dass man wie, sagen wir jetzt, eben, man kommt am Abend heim und der Partner erzählt etwas oder so und man schaut vielleicht müde oder eben slash desinteressiert oder abgelenkt oder irgendwie drin, oder? Dass man das auch aufgreifen kann. Und der andere eigentlich nicht muss interpretieren, es interessiert sie nicht, was ich jetzt heute gemacht habe, sondern, aha, bei ihr ist gerade das und das und das. Wenn ich es erzählen will, muss ich es zu einem anderen Zeitpunkt machen. Also, dass man dort darf transparent sein und so wie sagen, es ist einfach nicht der Moment, weil ich muss jetzt, egal was, zuerst noch aufs WC und ich muss einfach mal Ruhe haben und dann hat es wieder Raum. Es hat nichts mit dem Inhalt zu tun, den du erzählst und schon gar nicht mit dir als Person.
Voll, ja. Da erinnere ich mich auch, das ist eine Technik vom aktiven Zulassen. Habe ich die Ausbildung zur Kommunikatorin im Museum für Kommunikation. Das Konzept von Carl Rogers, ein US-amerikanischer Psychologe. Und eine Technik dort ist eben auch so, auf quasi Gefühlsebene vom Gegenüber zu reagieren. Also irgendwie zu sagen, ich sehe, du bist mega aufgewühlt, wenn du das erzählst und wieso auf das eingehen. Und dann gibt es noch andere Techniken. Und also die mir am meisten geblieben ist, eigentlich ist so das Paraphrasieren. Also dass man eigentlich einfach das, was gegenüber sagt, die anderen Worte sagt. Und meistens tut da gerade wieder so ein Nächstes in Gang bringen.
Genau, oder man justiert eben den, nein, ich habe es eigentlich nicht ganz so gemeint, es geht mir mehr um das und das. Das hilft sicher. Und ich glaube, das Tool, das du gesagt hast, eben auf darauf eingehen, wie dass jemand etwas erzählt und welche Emotionen mitschwingen, das ist auch etwas, was mir aus der Psychotherapie wirklich mit diesem Thema schon begegnet ist. Dass man wirklich schaut, wie die andere Person etwas erzählt und das noch fast wichtiger ist als der Inhalt. Zu merken, wie es geht und was eben vielleicht auch noch unbewusst ist dran. Ich glaube, da kann man sich wirklich schulen, indem man sich selber mehr darauf achtet.
Ja, und dann sind wir eigentlich so ein bisschen bei den nonverbalen Kommunikationsaspekt von dem Ganzen, wo ja auch eine Rolle spielt. Also eben aufmerksam zulassen hat auch mit einer Körperhaltung zu tun.
Mhm. Du hast vorher angeteasert, eben, dass wir auch noch auf eine dritte Ebene kommen können. Nämlich, das hat der Martin Buber auch schon gesagt. Also Ich-Du-Beziehung kann man auch nicht nur mit Menschen, sondern mit Objekten oder mit Kultur oder mit Wald oder mit Musik oder mit einfach anderen Sachen führen. Du hast vorher angeteasert, dass da noch eine Geschichte rum ist.
Ja, da ist noch eine Geschichte rum. Ich war vor ein paar Jahren auf Sardinien in die Ferien, eben mit meinem Freund. Und wir wollten dann am einen Tag ans Meer und dafür wollen eine Taucherbrille kaufen. Wir sind gerade noch in den Supermarkt gepostet und dann hat es nebenzu so einen Ramschladen gehabt, wirklich vollgestopft mit Plastik. Also wirklich so billige Plastik. Und dann sind wir dort rein und meine Erwartung war wie, okay, jetzt, ja, ich weiss nicht, meine Erwartung war wie so, die Person, die hier arbeitet, die ist sicher nicht zufrieden und gelangweilt oder irgendwie so. Und nachher haben wir gefragt wegen einer Taucherbrille. Und nachher hat die Verkäuferin mit einer Hingabe uns die verschiedenen Modelle gezeigt und Vor- und Nachteile erzählt, wo man wirklich so krass geblieben ist. Also sie hat das billige Plastikzeug wirklich in einer, ich würde jetzt sagen, nach Martin Buber, Ich-Du-Beziehung gelebt. Wir haben dann auch eine Taucherbrille gekauft, wirklich irgendwie, was auch nicht, so für 5 Euro. Und sie hat uns am Schluss dann noch erklärt, wie man sie am besten pflegt, damit sie möglichst lang schön bleibt. Und hat eben gesagt, ja, die meisten Touristen legen eben amix die Taucherbrille einfach, nachdem sie gebraucht haben, in den Koffer umschmeißen und Das ist aber gar nicht gut. Wir müssen sie ausspülen, weil Salzwasser tut, genau, wie so die,
Beschichtung auflösen.
Beschichtung auflösen. Und hat uns dann erklärt, mit was dass man das am besten macht und welche Lumpen. Und ich bin wirklich aus dem Laden gelaufen und habe gedacht, also ich bin sprachlos gewesen und es ist mir so geblieben, das Erlebnis. So auch das Billige, auch der Plastik und eben gerade der Plastik, wo, ja, wo so eine wertvolle Ressource ist eigentlich, das Erdöl, dass man auch das mit Respekt behandelt. Also es war wirklich so absolute Life-Lesson gewesen. Und es kommt mir immer wieder in den Sinn, die Frau Sardinien in dem Plastikladen.
Ja, ich denke, oder ich habe mich auch ein bisschen gefragt, zu was für Sachen habe ich denn ich du Beziehung? Ich weiss nicht, ihr könnt mich jetzt als Zuhörerin auch fragen. Also der, ich weiss nicht, zum Beispiel mein Velo. Also es gibt Sachen, die ich benutze, wo ich das Gefühl habe, also wo wie es löst den Schmerz aus, wenn mit dem etwas ist oder wenn jetzt das jemand mir stillt, dann bin ich wirklich persönlich angegriffen. Das ist so, das ist nicht einfach ein Objekt und es ist egal, du kannst es ja wieder kaufen. Irgendwie finde ich, gibt es schon Sachen, die einem so ans Herz wachsen oder Schuhe, die ich irgendwie jahrelang getragen habe und ich muss sie wegtun. Also jetzt habe ich ein paar Schuhe, die sind jetzt ein Jahr in einer Warteposition, wo ich sie noch nicht wegschmeissen kann und ich muss jetzt zuerst die Stand schaffen und dann weiss ich, jetzt habe ich sie nicht gebraucht, sie können jetzt irgendwie fort. Und das hilft mir manchmal auch, jetzt, wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel Sachen ausmiste. Es gibt wirklich Sachen, wo man so denkt, jetzt können wir es einfach wegschmeissen und es löst so einen Schmerz aus. Es ist so schlimm, dass ich mir nachher auch sage, okay, wenn es so schlimm ist, dann eben muss es jetzt vielleicht halt zuerst noch in eine Kiste, in ein Zwischenlager. Oder es ist so wichtig, dann mach aber etwas damit. Ich will meinen Kindern nicht sagen, ach du jetzt nicht so, es ist nicht schlimm, es ist doch egal, es ist sowieso nur blöd, jetzt schiessen wir es einfach weg. Und andererseits häufen sich natürlich Sachen an in diesen Zimmern. Also dort so einen Mittelweg zu finden, von wo man seine Emotionen dort verbaut und wie man vielleicht eine Strategie findet, sich nachher auch wieder zu lösen oder eben die Beziehung zu pflegen und vielleicht einrahmen und an die Wand hängen.
Was du sagst, hat mich gerade erinnert, dass es ja Menschen gibt, die geben Sachen nehmen. Eben gerade zum Beispiel an einem Velo. Oder Büssli ist, glaube ich, so sehr klassisch.
Klassiker.
Bertha und wie heissen jetzt alle? Auf jeden Fall, ich glaube, das kommt ein bisschen von dem her, dass man eben eine Ich-Du-Beziehung hat. Und es hat mich gerade erinnert, hier in Kopenhagen hat es wie so eine Art Publibike. Es sind so orange Velos und die haben alle einen Namen. Und ich habe schon immer gedacht, das ist so clever, weil du hast dann so, weiss auch nicht, die Frieda. Ich bin wirklich überzeugt, dass Menschen die Velo besser behandeln, weil sie einen Namen haben.
Und wenn du nachher die Frieda mal wieder triffst, hast du sogar noch Freude.
Genau.
Es ist wirklich top. Die Idee kann man sicher irgendwo etwas übertragen.
Ja. Wirklich grossartig.
Es gibt ja immer auch der Event zur gleichen Theorie. Und das Mal hat eben das Museum, also das Museum für Kommunikation, wie selber auch noch ein bisschen zum Thema gemacht, dass man als Museum selber probiert, zum Beispiel Objekte in eine Ich-Du-Beziehung zu nehmen. Also jetzt ganz konkret, damit man das versteht, gibt es im einen Bereich einfach so ganze Wände mit voller Objekte hinter Glasscheiben. Und dort hat es zum Beispiel ein Tamagotchi. Und dann hat man zuerst mal darüber geredet, habt ihr schon ein Tamagotchi selber gepflegt oder nicht? Oder überhaupt, was ist das? Und nachher hat es aber an der Hörstation auch persönliche Geschichten von Leuten, die die eben erzählt und die das Museum nachher aufbewahrt. Also der Punkt ist eigentlich, das Objekt an sich ist schön und gut und ist so wie aufbewahrenswert. Aber was eigentlich interessant ist auch immer, was es mit den Menschen, die es benutzt haben oder besitzen, macht. Und dass es dort so in die emotionale, warme Ebene kommt, wo man sich eben nachher verbinden kann. Das habe ich auch noch spannend gefunden, das wirklich so auf der Meta-Ebene mal anzuschauen, oder wie dass man auch etwas aufbewahrt oder eben nachher präsentiert.
Ja, und dass dort eben dann, wenn man plötzlich so ganz alltägliche Sachen ausgestellt sieht, dass man vielleicht auch mit einem anderen Blick dran hergeht. Also eben gerade in einem Museum, dass man sich dann vielleicht ja, wirklich die Frage stellt von, was habe ich eigentlich für Erinnerungen mit dem Teil? Ja, was bedeutet es für mich?
Ja, so. Jetzt bin ich gerade angefixt, Zita Tamagotchi. Ka oder nicht ka oder zu jung. Jemand war, hä, was ist das? Und die Person war einfach zu jung, um das zu kennen.
Nein, ich habe es schon gekannt, aber ich habe keins dürfen haben. Ich habe eine Freundin, die eine Furby hatte, aber ich habe keins bekommen.
Das war schmerzhaft, dass du nicht hast dürfen.
Ich erinnere es jetzt gar nicht als so mega schmerzhaft. Vielleicht schon, aber ja, bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch nicht selber eins und habe nachher mal irgendwie eins gehütet oder so. Also, es hat mich schon interessiert und ich wollte auch diese Gaggi-Häufchen wegputzen. Aber in dem Sinne ist der Hype auch genug schnell vorbei gewesen, oder? Es war nachher nicht so tragisch gewesen, Käse zu besitzen.
Mhm. Und das sind jetzt eben so die Beziehungen zu den Objekten. Und was ich schon auch mega spannend gefunden habe, ist, was Daniela Obliga gesagt hat, im Zusammenhang mit der Klimabewegung, eben auch Beziehung zu der Natur. Und er hat mich irgendwie erinnert an die letzte Challenge-Folge zu Anxiety Uncertainty Management Theory, wo ich ja als Challenge bei Bäume umarme.
Nein, es hat nicht besser passen, wirklich. Da habe ich natürlich auch daran denken. Und wo ich jetzt einmal in der Zwischenzeit bin, durch den Wald, zwar so einen kleinen und ein bisschen Stadtwald, aber bei durchgelaufen, habe ich wirklich auch gedacht, so, hey, nimm doch jetzt den Fokus mal wirklich auf den Wald und nicht irgendwie auf, mit Stöpsel in den Ohren einfach so durchlaufen, sondern ich habe nachher so über die Rinde gestrichen von einem Baum, für so ein bisschen zu finden, hey, doch, ich bin da.
Ja.
Yeah. So zurückholen. Ich finde, dort ist der haptische Sinn ein rechtes Tor für so in die Präsenz.
Voll.
Wirklich etwas anzulängen. Egal, irgendwie Blättchen aufzulesen und so. Mir hilft es recht, für nachher ein bisschen mehr der zu sein.
Mm. Ja, ich meine, das ist ja, eben Gespräche sind ja jetzt wie der Fokus von dieser Theorie, um in Beziehung zu treten, eben mit Menschen oder mit wem auch immer. Aber ja, auch bei Menschen ist ja Körperkontakt ein Mittel quasi, wo man, ja, wo jetzt eigentlich gar nicht vorgekommen ist.
Ja, es ist spannend, weil ich ja wirklich auch durch das, dass ich die Frage gestellt habe, wie pflegst du deine Beziehungen? Habe ich mich selber auch noch ein bisschen gefragt. Ja, ich meine, wie pflege ich meine Beziehungen? Was ist das für eine grosse Frage? Und eben, was gibt es vielleicht für andere Mittel, als einfach, man hockt zusammen her und führt ein Gespräch. Man kann ja auch verbunden sein, wenn man zusammen, was auch immer, Badminton spielt. Das muss ja gar nicht auf dieser Ebene sein und eben immer so zuhören und so. Es hat manchmal auch fast etwas Anstrengendes oder Verkrampftes, wenn man so unbedingt will, in die Teufel gehen und jetzt müssen wir Deep Talk führen und so und gib raus, gib deine Emotionen. Das ist wirklich auch überlegt haben, Freundschaften dürfen ja auch auf ganz anderen Ebenen stattfinden und es ist mir noch ein Artikel, respektive eine Radiosendung, die ich mal gehört habe vom SRF, was so um Konflikte in Freundschaften ist gegangen. Und es gibt einen Freundschaftsforscher, der Wolfgang Krüger, der hat auch ein Buch geschrieben, Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten. Und sagt nachher so wie, es gibt ja keine Norm, was eine Freundschaft genau sein soll. Und es ist so wie die Beziehung, die man am freisten kann gestalten kann überhaupt. Es geht nur darum, dass für beide passt, wie das man es gestaltet. Man muss überhaupt nicht die klassischen Tätigkeiten miteinander machen. Und ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen angefixt, muss vielleicht das Buch dann sogar noch lesen. Er sagt auch, Freundschaften sind ein wichtiger Glücksfaktor, das hat man auch schon gehört. Und meistens haben sie auch noch ungenutztes Entwicklungspotenzial.
Ja, und eigentlich kann man das ja auf alle Beziehungen übertragen. Also man kann ja auch eine Liebesbeziehung so gestalten, wie man sie möchte. Also man kann sich ja auch dort bewusst machen, dass man viel mehr Möglichkeiten hat. Es ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, diesen Normen entgegenzuhalten und so weiter. Aber im Prinzip könnte man es übertragen auf alle möglichen Beziehungen.
Genau. Das, er sagt wahrscheinlich auch so, dass es einfach kulturell am einfachsten ist, das frei zu gestalten. Genau. Natürlich kann man andere auch. Mhm. Aber auch zu seinen Eltern oder und so weiter. Dort hat es überall mehr Erwartungen so in den Strukturen. Ja, wenn ich jetzt nochmal so an die Folge mit Daniela Obliger eben zurückdenke, dann sagt sie ja vor allem auch ganz fest, es ist jetzt so eine Zeit, wo irgendwie so viel im Ich-Es ist. Also sie nimmt es auch so ein bisschen auf die gesellschaftspolitische Ebene. Das hat mich schon auch noch beschäftigt. Und es ist witzig, mein Freund hat die Folge auch gehört und hat nachher so wie gesagt, ja, also ist das so oder an was macht sie denn das fest, dass so ich eh so vorherrscht? Und da ist mir noch ein Buch in Sinn gekommen, das ich gelesen habe, das mich wirklich extrem berührt hat. Das ist jetzt auch ein Tipp an dich. Nein, ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Aber das heisst «Das Zeitalter der Einsamkeit».
Kenne ich nicht.
Norina Hertz heisst die. Das ist eine britische, ich glaube auch Professorin, Forscherin, Ökonomin und Autorin. Genau. Ist eben Ökonomin. Ich finde es eben noch spannend, wo sie, das ist jetzt wieder vorurteilmässig, aber sie tut nicht einfach so ein bisschen darüber nachdenken, sondern sie macht auch konkrete Handlungsvorschläge, eigentlich politisch oder für die Gesellschaft, wo, ja, wo man sogar ökonomisch kann sagen kann, am Schluss macht es dann auch in dieser Hinsicht sogar noch Sinn. Es ist nicht einfach nice to have und ein bisschen schön geredet und so. Genau, schon nur die Unterziele heisst «Über die Kraft der Verbindung in einer zerfaserten Welt». Und sie tut dort eigentlich zuerst wirklich belegen, dass eben das Thema Einsamkeit ja sehr gross ist oder gross ist. Dass es eben, das haben wir auch schon gehört, in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit gibt, wo schaut, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Beziehungen mehr pflegen und zum Beispiel wissen, wie ihre Nachbarn heissen. Und ja, dass sie dort wie gehabt sind in so einem Netz. Und was ich cool gefunden habe, tut es dann so durch ganz verschiedene Kapitel ziehen, zum Beispiel auch über die Gestaltung des öffentlichen Raums. Also was für Plätze es gibt, ob die Bänke gegeneinander ausgerichtet sind, wie die Quartiere gestaltet sind. Also sie tut das wirklich so durch sehr unterschiedliche Sachen durchdeklinieren. Und ich habe gefunden, es gibt wie am Schluss eben sehr ein, also erstens gibt es viele Informationen jetzt auf der Sachebene, die mich hochspannend denken. Und andererseits zeigt es wirklich so konkret, was man machen kann, dass man schon fast in die Politik gehen will.
Ja, ich finde auch den Aspekt von der, so der gesellschaftspolitischen mega spannend, was dort alles noch für Hebel sind. Und eben, jetzt ein Buch, so wie ich es verstanden habe, ist vor allem Mensch-Mensch-Beziehung? Oder tut sie auch Natur und Objekt mit einschliessen?
Wüsste ich jetzt nicht mehr.
Ja. Weil eben, da ist ja nochmal so ein ganz, also ja, nochmal ein riesengroßes Feld, wo man wahrscheinlich könnte eine eigene Podcast-Folge dazu machen, so die Beziehung zu der Natur, zu eben Objekt haben wir jetzt ein bisschen gehabt. Mhm. Ja, mir steht noch das Rüebli in den Sinn gekommen, wo so wie meine Beziehung zu einem Rüebli.
Zita, jetzt wird es so geil! Meine Beziehung zum Rüebli.
Ja, wenn du ein Rüebli selber im Garten gepflanzt hast, dann hast du ganz eine andere Beziehung zu einem Rüebli und du tust das Rüebli nicht schlecht werden lassen. Aber wenn du ein Rüebli im Supermarkt kaufst, ist es viel weniger schlimm, wenn das schlecht wird. Also ich habe es auch dort nicht gern, aber also das ist meine Erfahrung mit der Rüebli.
Ist so. Sorry, ich finde den Inhalt absolut legitim, aber wenn man wirklich, wenn man nur das rausgreift, ich sehe mich schon so beim Znachtverzählen, was wir geredet haben, so meine Beziehung zum Rüebli und die Leute so grosse Augen machen. Ich verstehe absolut, was du meinst. Wir haben auch Bohnen im abpflanzt letzten Sommer und das kleine Häufchen Bohnen, das es nachher gegeben hat, war quasi so wertvoll gewesen. Ich weiss genau, wie sich das anfühlt. Ja, selber Sachen anbauen, das gibt einem so richtig Demut vor all diesem Überfluss. Also die Hälfte von allen Setzlingen sind sowieso schon von den Schnecken gefressen worden. Also was es wirklich braucht, bis wir nachher genug Nahrung auf dem Tisch haben, ist wirklich Wahnsinn.
Ja, Mia, wenn wir mal einen Punkt machen.
Yes. Yes, machen wir. Und zwar nicht nur von dieser Folge, sondern heute sogar von einer ganzen Staffel. Das war die zweite Staffel gewesen, von ein bisschen theoretisch. Jetzt gibt es 2 Monate rund Pause. Und die nächste Staffel, die fängt an am 3. März auf der Podcast-Schiene. Es gibt immer ja auch ein Live-Event zur gleichen Theorie. Der findet statt am Freitag, 27. Februar 2026. Und zwar geht es bei beiden Sachen um Spracherwerbstheorien. Also wie wir Sprache lernen und vielleicht auch wie Sprachstörungen passieren und was man aus dem auch so für das Hirn ableiten kann. Und wir reden dann mit Martina Fetsch-Goth. Sie ist Logopädin und Forscherin, auch im Bereich Spracherwerb von kleinen Kindern.
Genau, und bis dahin gibt es noch ganz viele Folgen zum Nachlesen oder Weiterlesen, passend zu Neujahr und allfälligen Vorsätzen, die du dir machst, ist die Folge «Überlegtes Handeln» mit Stefanie Kara. Da geht es eben darum, wie man, ja, wie man es schafft, sein Verhalten zu ändern, wie man das gerne möchte.
Und wenn man es nicht schafft, dann schreibt man einfach «Liebe Zita, es ist nicht so schlimm».
Genau. Ein lieber Brief an sich selber.
Genau. Ich hoffe, die Weihnachtszeit fühlt sich an wie ein lieber Brief an euch selber und wir verabschieden uns ganz herzlich.
Tschüss zusammen, macht's gut.